Hallo, hier ist Tini Jentsch mit meinem Podcast Heilendes Kunst. Ich stelle hier Menschen vor, die mich berührt haben. Ich hoffe, euch geht's genauso. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallihallo, hier ist Tini. Ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahme meines Podcasts. Mein Gast ist heute Christian Bahn. Es ist ein Kollege. Und ich bitte Christian mal, sich vorzustellen.
Ja, hi, ich bin Christian, bin aktuell 43 Jahre, bin ja mit meiner Frau in Partnerschaft lebend und habe zwei nette Kinder, 10 und 3 Jahre alt. Und ja, so habe ich jeden Tag schon den Grundspaß gesichert.
Ja, weswegen ich dich eingeladen habe, weil wir kennen uns ja über den Rettungsdienst, aber du bist ja ein eher umtriebiger Mensch und dein Leben endet nicht hinter dem Rettungsdienst, sondern du machst ja noch ganz viele andere Sachen. Und was mich so ein bisschen interessiert hat, war deine Haltung, wie du das Leben siehst. Ja, also mich interessiert, wo das herkommt und vor allem, wie du das selber entwickelt hast. Und man muss sich ja selber relativ gut kennen, um dann so eine Haltung auch halten zu können, sag ich mal, um nicht wieder zurückzurutschen in den Moostopf und dann sich nicht weiter zu bewegen?
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge Frage. Also grundsätzlich stehe ich zum Leben so, dass das Leben endlich ist und versuche dementsprechend auch seit meiner Jugend, seit mir dessen bewusst geworden ist, immer möglichst auch den Tag zu leben und einfach möglichst viel aus einem Tag herauszuholen. Und das meine ich auch nicht nur beruflich, sondern das meine ich auch ganz privat, dass man eben auch Spaß und Freude hat, dass man eben nicht nur arbeitet, sondern eben auch Geld ausgibt und Gefühle und auch andere Ereignisse und Errungenschaften am Tag einsammelt. Und da gehört es eben für mich dazu, eine gewisse Grunddisziplin mitzubringen, mir und meiner Familie gegenüber und natürlich auch sich Ziele zu setzen. Und das musste ich in meiner Ausbildung leider sehr schmerzlich erfahren, dass wenn man sich keine Ziele setzt, auch keine erreichen kann. Und irgendwie hat sich das im Verlaufe dieser letzten Jahre immer mehr intensiviert. Und zudem kommt aus meiner Sicht ein sehr großer Ehrgeiz, der mich also immer wieder antreibt und mich auch dazu bringt, Dinge zu tun, wo ich heute dachte, dass ich das morgen nicht mehr schaffe. Und wenn ich dann drauf geschaut habe, denke, Mensch, irgendwie hat es ja doch noch geklappt. Und das verdanke ich eigentlich meinem unheimlichen Ehrgeiz, den ich mitbringe. Ja, naja, ansonsten, ich bin jemand, man beschreibt mich, glaube ich, im Umgangston immer als Hans Dampf in allen Gassen. Bin also grundsätzlich immer offen für Dinge, die Spaß haben und die mich im Leben weiterbringen oder die mich nicht nur persönlich weiterbringen, sondern vielleicht auch meine Vita oder auch mein Umfeld weiterbringen können. Und dementsprechend ist es so, dass ich also sowohl im Rettungsdienst aktuell unterwegs bin, aber auch als Unternehmer jeglichem Geschäft offen gegenüberstehe, wo ich Spaß und Freude wittere und natürlich auch die ein oder andere Kapital verbessern könnte.
Was mich interessiert, was ist Erfolg für dich? Puh. Ich frage deswegen, weil jetzt eben irgendwie im Gespräch die Gefühle auftauchten, was ich eher ungewöhnlich fand. Erzähl mir mal, was ist Erfolg?
Also Erfolg ist auf jeden Fall ein Teil, die Belohnung, dass die gegenüber, also das würde ich jetzt gar nicht mal so beziffern, manchmal ist ja Lob Anerkennung auch nicht immer nur persönlich, sondern auch über materielle Dinge, wo man sieht, aha, da hat also hier sich ein Stein im Puzzle bewegt. Also ich genieße es schon, wenn jemand mich darauf anspricht, auf das, was ich insgesamt leiste und mir die Anerkennung auch gegenüberstellt. Also das ist schon was ich sehr mag und grundsätzlich auch nicht missen möchte. Ansonsten ist Erfolg für mich ich stehe ungern an dem Punkt, dass mich jemand heraushebt. Mir genügt es einfach, einen gewissen Respekt oder eine gewisse Anerkennung zu haben und möchte eigentlich immer weiter. Und das ist nicht immer unbedingt positiv, aber es gibt für mich irgendwie nicht so richtig so ein Ende, sondern ich möchte immer noch eine Stufe höher, 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 höher.
Ich frage deswegen nach dem Erfolg, weil das kann ja auch in die Tiefe gehen. Also nicht nur in die Breite, sondern auch in die Intensität im Sinne von, das eine ist der materielle Anteil und die andere Komponente ist emotional. Und ich glaube, es ist gar nicht so leicht, da eine Balance zu finden.
Ja, das stimmt schon. Also das Materielle ist natürlich immer eine Kehrseite, das ist schon richtig. Und die andere ist die Gefühlsseite. Für mich vielleicht ganz gut zu beschreiben beim Thema Familie, weil hier ja auch natürlich immer stets ein Spagat stattfindet zwischen dem Freizeit mit der Familie und dem sogenannten Business. Und da ist es ja grundsätzlich egal, wo ich gerade unterwegs bin, ob jetzt im Rettungsdienst oder auf anderer Mission. Da ist schon natürlich immer eine große Herausforderung und eine Spannung zwischen genau diesen Spagat auch zu halten. Zwischen ich bin im Business, aber ich möchte ja auch meiner Familie gerecht werden und das möglichst lange. Und da wäre ich ja nicht der Einzige, der an diesem Projekt scheitert. Und das ist natürlich auch eine meiner Herausforderungen, da weiterhin, so wie es derzeit ja aus meiner Sicht gut läuft und meine Frau mir das auch zurückgibt, dass ich da auf jeden Fall davon ausgehen kann, dass mir das gut gelingt. Und ja, diese Herausforderung, die ist und bleibt natürlich eine der größten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hast du in deiner Familie, also in deiner Ursprungsfamilie, irgendwie Vorbilder, auf die du zurückgreifen kannst? Oder ich meine, man muss ja immer so ein bisschen auch ein Gefühl dafür haben, wo du denkst, ah ja, das wäre was, das hätte ich gerne oder so wäre ich gerne. Hast du das von zu Hause irgendwie mitgekriegt oder hast du dir das abgeguckt später? Oder?
Also das ist tatsächlich überhaupt nicht so. Und das ist auch etwas, was bei uns in der Familie immer große Fragezeichen mitbringt, dass jeder, der familiär verwandt ist, verschwägert, wie auch immer, sich die Frage stellt, Mensch, wo nimmt der Kerl denn einfach immer die Energie, die Ideen und diese Lebenslust her? Niemand in der Familie, tatsächlich bei uns, der mir zumindest geläufig ist, ist so. Also es gibt keinen bei uns, der jetzt unternehmerisch so risikofreudig handelt. Es gibt niemanden, der so einen heftigen Ehrgeiz mitbringt, dass selbst meine Eltern erstaunt sind, wo das denn herkommt. Ich selber bin auch noch nicht da auf die Schliche gekommen, wo ich das her habe. Auf jeden Fall ist es so, dass ich schon laut meiner Eltern von klein auf immer sehr interessiert war. Und da war unter anderem eben schon immer so ein Thema Motoren und Fahrzeuge. Das ist ja was, wer mich kennt, das zeichnet mich auch aus. Ich mag einfach was fährt, was sich bewegt, was auch mal stinken darf. Und ja, das hat sich eben auch als Interesse als erstes herauskristallisiert. Und so hat sich ja auch zunächst mein Verlauf beruflich orientiert mit Autohandel, Autoverkäuferausbildung und so weiter. Also das war schon ein großer Grundstein. Aber so, dass ich jetzt sagen könnte, jemand in unserer Familie war ein Vorbild, dessen ich irgendwie auf den Schlichen kommen wollte. Nee, das ist tatsächlich gar nicht so. Und ich kann nicht mal beantworten, wen ich da jetzt sehen würde. Ich habe niemanden vor mir, der ich jetzt gerade sein würde oder sein möchte. Natürlich gibt es im Laufe der Jahre viele Wegbegleiter, unter anderem natürlich auch du, Tini, die Vorbild sein können im Handeln, im Verhalten oder auch in gefühlstechnisch. Und da gucke ich mich schon gerne mal um und nehme mir auch von jedem, der mir gut passt, auch das eine oder andere gerne mit. Und das mache ich nicht nur in Charakteristik, sondern eben auch in Fähigkeiten oder in Dingen, die mir an jemanden besonders gut gefallen, wie er das macht. Da habe ich eben wirklich Interesse und schaue mir das auch genauer an, wie das funktioniert, um das für meine Werkzeugtasche, wie ich das immer so nenne, mit einzupacken. Und im Leben hat man ja irgendwann mal so einen Rucksack aufbekommen. Und ja, das beschreibt es für mich ganz gut. Ich versuche also meinen Rucksack mit den Werkzeugen zu bestücken, die ich für mich gebrauchen kann.
Das kann ich alles gut nachvollziehen. Dafür, also mit dem Rucksack, das ist eine gute Analogie. Was du aber nicht gesagt hast, was du ausgelassen hast, ist, dass der Rucksack in der Regel voll ist, wenn man den überreicht kriegt. Ja. Und erst, dass man den erstmal ausräumen muss mit den Sachen, die man mitgekriegt hat und die nicht ganz so hilfreich sind, um es mal vorsichtig zu umschreiben, bevor man die anderen Sachen reinpacken kann.
Das stimmt.
Und ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es da auch irgendwie das ein oder andere Erlebnis gab, wenn du magst, darüber zu reden, was dich heftig ausgebremst hat oder zumindest so eine Lernerfahrung war, dass du letztlich dein ganzes Leben davon zehrst. Also im positiven Sinne, obwohl es sicherlich damals sehr wehgetan hat.
Absolut. Also jemand, der wie ich ja schon beschrieben habe, ziemlich risikofreudig daherkommt, der läuft natürlich auch Gefahr, dass es mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und da hatte ich tatsächlich auch schon die Erfahrung meiner ersten Selbstständigkeit. Da ging es im Autogeschäft relativ schnell und gut zur Sache. Wir haben viele Autos verkauft und ich hatte so einen, ja, einen kleinen Autohandel mit einem schönen Glaspavillon, also auch schon was Schickes. Und das hat alles mit Konzept und so weiter super funktioniert. Und da hatte ich tatsächlich die, ja, den Fehler meines Lebens, würde ich tatsächlich bezeichnen, gemacht und habe mich zu schnell vom Fokus abgewandt. Und am Ende des Tages, um es wirklich stark einzugrenzen, habe ich am Ende irgendwann mehr Geld ausgegeben, als mir tatsächlich zur Verfügung stand. Und ehe man das dann in dem Moment gemerkt hat, stand ich natürlich dann mit großen Schulden da und ja, wusste eigentlich von jetzt auf gleich nicht mehr so richtig, wo ich mich eigentlich gerade befinde, musste also mein Geschäft aufgeben und bin da mit einer ordentlichen dreistelligen, sechsstelligen Summe aus der Nummer rausgekommen und musste also zuschauen, wie ich da nun, ja, wie ich meinen Weg weiter bestreite. Das war erstmal 2 Monate richtig finster, weil ich hatte ja gar keine Alternative, wie es jetzt weitergeht. An jeder Ecke war irgendwo was, was bezahlt werden musste. Es kamen Briefe ins Haus. Ich habe mich dann einfach nur noch eingemurmelt, war zu Hause und wollte den Dingen am liebsten nicht in die Augen gucken und musste eben in diesen 2 Monaten zu mir selbst finden. Und da kam dann eben wieder der große Ehrgeiz dazu, zu sagen, Mensch, komm, das ist jetzt alles schön und gut und das ist jetzt nicht so besonders gelaufen, aber es gab ja auch schon andere Leute vor mir, die ja, die Fehler gemacht haben. Und dementsprechend habe ich irgendwie meinen sogenannten Hintern hochgezogen und ja, bin also los und habe geguckt, wie ich aus der Nummer rauskomme. Und bin tatsächlich dann zunächst zum Roten Kreuz gekommen und habe dort nebenbei als Blutfahrer ein paar Euro verdient. Das war eine Sache, die relativ einfach und schnell vonstatten ging. Und ja, somit habe ich zumindest probiert, erstmal eine Basis aufzubauen, wieder einer Arbeit nachzukommen, einfach erstmal auf die Füße zu kommen und wieder den Schulden gegenüberzustellen, ja, einen Plan zu schmieden, wie man das alles bewältigen kann. Und das habe ich tatsächlich in den nächsten Jahren Stück für Stück aufgebaut, habe dann durch das Rote Kreuz jemanden kennengelernt, der heute leider nicht mehr unter uns ist, und habe mit ihm gemeinsam einen neuen Versuch mit einer Unternehmung im Krankentransport gestartet und habe dort eigentlich nochmal so, kann man sagen, eine zweite Chance bekommen und auch genutzt, indem ich einfach der alten Geschichte gezerrt habe und gesagt habe, hey, du weißt ja jetzt, wie es nicht funktioniert. Du hast jetzt die Zeichen gesetzt, wo man falsch abbiegen kann. Und das hat mir wirklich enorm geholfen. Und momentan ist es so, nachdem jetzt ja über 15 Jahre auch vergangen sind, ist es so, dass ich eben genau aus diesen großen Fehlern extrem zehre und da auch sofort die Alarmglocken bei mir angehen, wenn ich merke, dass das irgendwie in so eine Richtung geht. Und das treibt mich zudem auch noch etwas an, und zwar möglichst schnell und weit wegzukommen von den Punkten, die mir eventuell auch gefühlstechnisch gefährlich werden. Und da füge ich mich natürlich auch in einem gewissen Erfolg zu sagen, okay, je mehr und je besser ich meine Arbeit mache, umso weiter entferne ich mich von diesem Break-Even, wo es eventuell wieder nach hinten geht. Das befreit mich nicht zwar nicht davor, aber ich habe zumindest für mich das Gefühl, dass ich einfach eine gewisse Grundsicherheit oder einen gewissen Abstand auf diesen Break-Even gewinnen konnte. Und ja, das wäre so, so würde ich es zumindest mal spontan beschreiben.
Also die Alarmglocken vor dem Übermut, die vor dem Übermut warnen.
Genau. Da ist natürlich auch Umfeld wesentlich. Also das gibt ja im Umfeld immer, ja, verschiedenste Leute. Und diese verschiedenen Leute haben ja auch alle andere Trigger. Und da gibt es Gott sei Dank in meinem Umfeld auch Unternehmer, Freunde, Bekannte, Verwandte, die eben auch bei bestimmten Triggerpunkten mal einen Hinweis geben und sagen, Mensch, du, vielleicht nicht ins oberste Regal, greif ein Regal tiefer, das würde dir erstmal besser stehen. Zum Beispiel in unternehmerischer Hinsicht habe ich da wirklich sehr gute Beratung aktuell um mich und möchte das auch nicht mehr missen, dass man sich eben im Netzwerk auch untereinander unterstützt und ja, sowohl im Positiven als auch im Negativen miteinander kommuniziert. Also das ist schon eine ganz wichtige Sache, die ich mir erarbeitet habe.
Ich kann sagen, konntest du das schon immer?
Nee, also die habe ich mir tatsächlich erarbeitet. Also Kommunikation, auch das gelingt mir heute nicht immer 100%, aber da gab es in der Ausbildung damals zum Verkäufer Grundlehrgänge, die man besuchen konnte, und das habe ich auch genutzt, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und ja, also ich habe oft Themen, dass ich mich mit Menschen unterhalte und wir beide, du und ich, Tini, haben ja auch oft schon mal über solche Sachen geredet, dass der eine oder andere oft gar nicht weiß, was er gerade fühlt, beziehungsweise dass wir miteinander kommunizieren und uns zwar hören, aber eigentlich nicht verstanden haben. Und ja, das macht mir tatsächlich, wenn ich denn mal Zeit habe, auf jeden Fall auch Spaß, dort in diesem Bereich Kommunikation weiter zu vertiefen und mich zu verbessern. Denn nur wenn ich sage, was ich auch wirklich denke und das möglichst genau dem Gegenüber ja, signalisiere, nur dann kann mir ja unterm Strich geholfen werden. Und ja, also das ist auch ein wesentliches Thema. Nichtsdestotrotz würde ich nochmal auf den Werkzeugkoffer zurückkommen. Du sagtest ja, dass der Koffer natürlich nicht fertig gepackt daherkommt. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir jetzt beide schmunzeln müssen. Ja, das will ich auch nicht vergessen haben. Wir alle bekommen ja irgendwann so einen Rucksack auf und mit dem müssen wir jetzt klarkommen. Und da sind natürlich Werkzeuge auch schon oft drin gewesen, die ich aussortiert habe, wie zum Beispiel Übermut. Und ja, es gibt natürlich auch mit Sicherheit vor allem auch in meinem privaten Leben Eigenschaften und Züge an uns persönlich, die befinden sich natürlich noch in dem Werkzeugkoffer. Aber ich bin.
Ja, gut, das wäre aber auch ein bisschen viel verlangt.
Ich bin hochmotiviert, dass ich die auch Stück für Stück noch irgendwann austausche gegen gute Fähigkeiten. Aber grundsätzlich ja, habe ich den Werkzeugkoffer auf jeden Fall ausgemistet und denke, dass ich den in den letzten Jahren gut bestückt habe.
Ja, naja, es ist halt so, ich glaube. Unternehmerisch, ich habe das mal irgendwo so gehört und ich denke, das ist auch so, dass wenn man Unternehmer ist, das ist das beste Werkzeug, um sich selber zu entwickeln, weil du ja letztendlich immer zuallererst an dir selbst scheiterst.
Ja, jo, also das ist tatsächlich auch natürlich eine Erfahrung, dass sowohl, wenn es nicht so gut läuft, als auch wenn es gut läuft, dass man da natürlich immer aufpassen muss, auf welchem Wege man sich befindet. Und die Akzeptanz untereinander ist ein Thema. Das heißt, ich habe oft Negativerfahrungen sammeln dürfen im sozialen Bereich, dass ich immer der Chef sein wollte, wo die Mitarbeiter sagen, ja, das ist cool, dass das mein Chef ist und das ist toll, dass ich den habe und der macht das ganz prima. Das ist mir oft auf die Füße gefallen, weil ich den Punkt verpasst habe zwischen der rationellen Entscheidung und der gefühlsmäßig oder der emotionalen Entscheidung. Und da war es oft immer wiederkehrend so wie eine Endlosschleife, dass ich wieder emotional entschieden habe und wieder am Ende auch enttäuscht aus einer Nummer rausging. Zum Beispiel, dass man eben die Leine an einer bestimmten Stelle ein bisschen locker gelassen hat oder dass man doch ein kleines Zubrot on top gegeben hat, weil man sagt, Mensch, derjenige ist stark, der hat sich das verdient. Und dann kam doch nach 4 Wochen oder 6 oder 8 Wochen spontan dann die Kündigung, weil bestimmte Dinge doch nicht passten oder wie auch immer. Also ja, das ist auf jeden Fall ein großer Erfahrungsschatz mit dem Schrägstrich Scheitern, zumindest Scheitern an der Stelle auf diesem Wege, wo man einfach neu angreifen muss und neue Strategien für sich entdecken und finden muss, dass Rationelles und Emotionales eben nicht immer beieinander ist.
Und ja, ich denke, das findet sich auch immer wieder neu, ne? In Abhängigkeit da, wo man selber gerade steht im Leben.
Absolut. Auch das ist ein Thema, da komme ich gerne nochmal auf die Zeit zurück, als es mir auch jetzt insgesamt wirklich nicht so gut ging und das erste Mal so diesen Bauchklatscher erlebt habe. Das ist tatsächlich was, ich bin ja auch grundsätzlich eine Frohnatur, der eigentlich immer ein Lächeln im Gesicht hat und mir merkt man halt dummerweise deswegen schnell an, wenn es mir mal wirklich gegenstrichig läuft oder wenn mir mal was nicht so passt, dann ist es sehr schwer, das zu verstecken. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das stelle ich jetzt mal in den Raum. Aber ja, also das ist schon eine wichtige Sache, die Emotionalität. Verstecken, mich verstecken.
Ich weiß nicht, ich finde es immer besser, wenn man klar ist, weil dann einfach alle wissen, woran sie sind. Also natürlich polarisierst du damit stärker, wenn du praktisch dich nicht versteckst. Andererseits ist es aber auch am Ende für alle einfacher, weil wenn du dir keine Mühe gibst, irgendwas vorzuspielen, warum soll das dann jemand anders mit dir machen? Macht ja überhaupt keinen Sinn.
Absolut. Also ja, da bin ich tatsächlich auch jemand.
Ich meine, beruflich findet man ja immer noch, es gibt ja immer noch diese Metaebene beruflich, wo das keine Rolle spielt. Das finde ich auch keine Rolle spielen darf. Also es gibt ja so eine neutrale Arbeitsebene, wo das alles gehen muss. Hm. Animositäten hin oder her.
Genau.
Aber ansonsten kann man, also das muss ja jeder für sich entscheiden. Finde ich es sehr viel einfacher, durchs Leben zu gehen, wenn man mir halt auch meine nicht so gute Laune ansieht. Das heißt ja nicht, dass ich sie an dem anderen auslasse.
Nee, also einfach, das nicht.
Dass ich sie habe.
Genau. Also ich erfahre halt dann oft die Frage, Mensch, was ist mit dir los? Und das kommt natürlich daher, dass es mir dann so buchstäblich auf der Stirn geschrieben ist, dass irgendwie was gerade nicht so optimal läuft. Ja, aber da habe ich auch durch den Business-Christian und den Rettungsdienst-Christian tatsächlich genau diesen Punkt trainieren und lernen können und dürfen, weil wo ist es nicht besser als bei uns im Rettungsdienst, dass binnen von Sekunden natürlich auch umgeschalten werden muss in Geschäft. Und da ist es ja oft so, dass einfach Sekunden oder Minuten Entscheidungen treffen, die für andere Menschen lebensbedrohlich sein können, beziehungsweise lebenserhaltend. Und da ist es einfach unangebracht, emotional zu entscheiden, sondern da ist eine reine rationelle Entscheidung das A und O. Und das durfte ich tatsächlich auch durch den Rettungsdienst in Erfahrung bringen, binnen Sekunden einen Schalter zu finden, zu sagen, so, und jetzt gibt es hier eins, und zwar Arbeit, Business, und da gibt es klare Vorgaben. Das Emotionale muss an der Stelle weichen. Und ja, das konnte ich tatsächlich durch normales Geschäft und Rettungsdienst sehr gut üben und lernen, diese Unterschiede zu trainieren.
Ja, ich denke, das muss auch immer gehen, ne? Dass man sich auf der Sachebene wiederfindet und sich nicht permanent auf der Gefühlsebene bewegt, wo dann irgendwie Befindlichkeiten eine Rolle spielen, sondern und es ist, ich finde es auch sehr viel einfacher, Probleme zu lösen, wenn ich auf dieser neutralen Ebene bleiben kann.
Tatsächlich, ja, weil nur, also ich kann für mich sagen, ich muss dann weniger Rücksicht nehmen. Also es ist eine klare Linie. Wer mich kennt, der weiß das. Ich sage eben an einem gewissen Punkt dann auch einfach, wie es ist. Und ja, dann hast du recht, gibt es halt zwei Varianten. Derjenige versteht das und kann damit was anfangen. Oder er hört es, aber hat es nicht verstanden. Aber dann kann ich dem an der Stelle halt auch leider nicht weiterhelfen. Und dann brauche ich ein neues Thema. Das mache ich mittlerweile tatsächlich genau so. Und halte mich da auch nicht mehr an den Sorgen anderer auf oder versuche da jetzt auch nicht den Mülleimer für Fremdpersonen zu spielen. Auch das ist sicher ein Stück weit ein Erfahrungsschatz, dass man eben durch stetiges Lächeln und Frohnatur sein auch immer das signalisiert, hey, wenn du ein Problem hast, ich habe viel Energie, ja, komm doch her und schmeiß mir deinen Müll auf den Tisch, ich fress den heute noch auf. Also das, ja, auch das musste ich lernen und ich denke, das habe ich mittlerweile gut im Griff, dass an einem gewissen Punkt dann der Arbeitsplatz oder die Stelle, an der ich mich befinde, sich dann ändert und ich mich dann auch umdrehe und ja. Neues Thema, neues Glück. Ich nenne es immer Wegwischen, neues Bild und nächster.
Naja, aber das hat auch was, das hat schon auch sehr viel mit Selbstwert zu tun. Ne? Dass du brauchst das ja nicht, um dich selber, also diese Problemlösung für jemand anders, um dich selber aufzuwerten. Es gibt ja nichts, sondern es geht um Probleme, die finden auf der Sachebene statt und das andere spielt keine Rolle.
Ja, absolut. Also ja, da habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Letzten Endes ist es so, dass man lernen darf, im Leben bestimmte Schubladen zu öffnen oder auch nicht. Und das muss man jeder für sich selber entscheiden, welche wir eben aufmachen wollen und welche nicht. Und ich mache nicht mehr die Schublade für andere auf. Also das heißt nicht, dass ich egoistisch denke. Im Gegenteil, also ich gebe gern, was ich habe, das teile ich. Aber ich bin eben nicht mehr bereit, dass die erarbeitete und freigemachte Energie, die ich mir ja auch irgendwo herholen muss, dass ich die dann für Dinge verschwende, an denen ich, ja, wo ich am Ende auch für mich nicht weiterkomme. Und da muss jeder für sich selber eben seinen eigenen Weg finden. Und deswegen habe ich für jeden ein offenes Herz und ein offenes Ohr. Aber bis zu einem gewissen Punkt und an Dingen, wo ich nichts ändern kann, da signalisiere ich auch genau das. Und das ist auch eine klare Haltung.
Ja, damit kann man gut umgehen.
Ja.
Du hast ja schon angeschnitten, dass du mehr als ein Unternehmung aufgebaut hast. Hast du für dich festgestellt, dass du irgendwie einen Teil, ich meine, es ist ja ein Teil, ein Unternehmen aufzubauen und dann ein Unternehmen wachsen zu lassen und dann, wenn das noch größer wird, dann das zu konsolidieren. Ist irgendwas davon, hast du da ein besonderes Talent oder machst du es besonders gerne?
Also ich glaube tatsächlich, dass aufgrund meiner Eigenschaften der Aufbau und das Pushen von einem Unternehmen oder ich würde es sogar skalieren auf ein Produkt oder eine Ware, denke ich schon, dass das am besten zu mir passt. Also ich würde in dem Fall sagen, die Aufbauphase und die Erstehung von so einem Unternehmen ist der für mich spannendste und wahrscheinlich passendste Teil. Der mittlere Teil, Unternehmen besteht, Unternehmen muss strukturiert werden, ist auch eine Aufgabe, die einfach als Unternehmer unumgänglich ist. Aber es gibt natürlich auch gewisse Größenstaffelungen. Und meine Erfahrung war, dass irgendwie so eine, mir schwebt gerade 30 Personen im Hintergrund. Bei Unternehmungen, die größer als 30 Personen werden, wird es halt von der Struktur auch immer schwerer. Und da wir ja alle verschieden sind, ist es eben schwierig, sich selbst zu klonen. Das heißt, man hat einen eigenen Anspruch an dem, was man hat und was man tut. Und jetzt jemanden in der eigenen Reihe zu finden, der ähnlich denkt, ist in der aktuellen Zeit schon ziemlich schwer. Und dazu kommt ja auch noch die Darstellbarkeit im Sinne von Honorierung. Das heißt, wenn ich jemanden brauche, der möglichst gut seine Arbeit macht, wie ich mir das vorstelle, damit er so arbeitet, wie ich das tue, müsste ich entsprechend viel Geld oder viel Invest mitbringen, um diese Person überhaupt erstmal, dass es attraktiv für diese Person wird. Und ich habe festgestellt, dass genau dieser Spagat immer größer wird. Und mit jeder Firma, also ich habe insgesamt jetzt 3 Firmen selbst gegründet, in der Regel mit Unterstützung, bis auf eine. Aber es war am Ende immer der gleiche Werdegang und es zeichnet sich immer mehr ab, wie schwer es wird für dein Konzept in der jeweiligen Unternehmung, die Leute zu finden, die das leben können und die das vor allem auch langfristig so umsetzen, wie man sich das vorstellt, zum bezahlbaren Preis. Ja. Und das Sprungbrett ist momentan leider immer wieder Invest von Know-how, Invest von auch Mitteln, die derjenige natürlich genießt, wie Firmenwagen und was es da heute alles nicht gibt, Gutscheine und so weiter. Aber unsere Gesellschaft hat sich irgendwie dahin entwickelt, dass eben immer mehr geht. Und ich empfinde das derzeit so, dass es sehr schwer ist, gute Führungskräfte zu bekommen, weil die von einem zum anderen zum nächsten tingeln und eben einfach die Töpfe derzeit so voll sind, dass sie eben überall zugreifen können. Und das macht es eben sehr, sehr schwer, eine Firma nach dem mittleren Punkt in dieses Beständige reinzuhieven. Also das Personal wechselt oft. Die Produkte werden mittlerweile, egal worum es dabei geht, viel schnelllebiger. Ob das jetzt Fahrzeuge sind oder Versicherungen oder Vermietungen. Das Produkt spielt dabei eigentlich wenig Rolle. Es ist alles so schnelllebig, dass es immer wieder Neues gibt, immer wieder Besseres gibt oder es wird suggeriert, dass es besser sei, das Neuere zu haben. Und dementsprechend ist es für jedes Unternehmen heute schwer, solide am Markt eine gewisse Basis zu bekommen. Und dazu zählt natürlich auch wenn ich da ungerne drauf eingehe, weil das ist überhaupt nicht so mein Thema, ist natürlich auch unsere politische Ausrichtung insgesamt derzeit in Deutschland als auch in Europa. Und da ist natürlich gerade, was das Thema Wirtschaft angeht, so viel Bewegung drin, dass man ja unschwer sehen kann, dass das wenig Abschätzung bringt, in welche Richtung das geht. Ja. So, das da brauchst du die Gemeinschaft.
Ja, und von daher macht schon keinen Sinn, über eine gewisse Größe hinauszuwachsen, weil dann das Risiko unkalkulierbar wird.
Genau, und weniger ist oft mehr. Und auch da ist eine Erfahrung, die ich mitbringen durfte, aus dem Krankentransport. Da haben wir eine Zeit lang ziemlich schnell expandiert und haben ein Fahrzeug und einen Mitarbeiter nach dem anderen in Betrieb nehmen dürfen und haben aber unterm Strich in der betriebswirtschaftlichen Seite festgestellt, dass wir zwar viel mehr leisten und dass wir einen tollen Job machen, aber dass unterm Strich genauso viel bei rumkommt, als würde ich halb so viel machen. Und das ist natürlich ein spannendes, aber auch trauriges Thema, wenn man dann sieht, was man da alles gemacht hat und erreicht hat. Aber dass das theoretisch gar nicht nötig war, um finanziell oder wirtschaftlich das Ganze auf eine gewisse Schiene zu stellen. Mhm. Da haben wir also auch die Erfahrung machen müssen, dass weniger in dem Fall mehr ist. Ja. Und auch da zu dem Thema habe ich natürlich jetzt so ein bisschen so eine Breaks, wo ich sage, ich würde es nicht ausschließen, dass es mal was ganz Großes wird. Aber aktuell ist es so, dass ich in meiner Rolle, in der ich mich noch befinde, in der Heise Unternehmensgruppe, ich momentan mit knapp 60 Mitarbeitern zu tun habe. Das bedeutet ja von dem, was ich erzählt habe, dass ich schon 100% drüber bin. Das funktioniert aber ganz gut, da wir zu zweit im Overhead sind und die Aufgaben klar strukturiert und aufgeteilt sind. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, wo da die Reise mal noch hingeht. Wir haben ja eine Unternehmensgruppe und ich Magebot zu behaupten, dass das insgesamt mittlerweile über 250 Mitarbeiter sind, die in der ganzen Gruppe beschäftigt sind. Und die Tendenz ist derzeit steigend. Und ja, das wäre langfristig auf jeden Fall was, wo ich Erfahrungsschatz einbringen darf, aber auch wieder neue Erfahrungen sammeln darf.
Heiße Unternehmensgruppe heißt was?
Es ist es gibt
von dir und noch jemand
anderes. Genau, also es ist ja so, ich hatte ja, eine meiner Firmen war ja die Medidrive GmbH, wo wir Arzneimittel transportiert haben und wo wir beispielsweise 16 Testcenter während der Corona-Phase in Deutschland betrieben haben. Und dieses Unternehmen habe ich jetzt zum Jahresende also komplett ruhend gestellt. Habe das übernommen in Form von Personal, Fahrzeuge, Aufträge in die Mobili GmbH. Und die Mobili gehört also zur Heise Unternehmensgruppe. Da ist es so, dass wir aus 5 Firmen eine Firma gegründet haben. Gemeinsam eben auch aus meinem Mitpartnern. Die haben 2, 3 Taxiunternehmen mitgebracht. Dann haben wir die Medidrive integriert. Und wir haben noch eine Europcar-Station in Dessau, die wir mit betreiben. Und um eben da buchhalterisch und vor allem auch strukturell eine gewisse Grundlage zu schaffen, haben wir uns zum Jahreswechsel entschieden, alle Firmen in eine GmbH zu packen, um entsprechend auch besser handeln zu können und vor allem auch nach draußen. Man hört ja schon, es ist doch ziemlich aufschlussreich, dass man diesen Baum oder dieses Konstrukt einfach ein bisschen leichter von der Hand gehen lässt. Und jetzt haben wir in der Mobili also alles integriert, was wir haben. Das heißt, wir haben eine Autovermietung, wir transportieren Medikamente und medizinische Produkte im Logistikbereich. Wir haben Taxis, die wir beschäftigen. Wir haben Kinder und Beeinträchtigte, die wir täglich mit festen Runden durch die Gegend fahren, zu ihren Einrichtungen oder wo auch immer die gerne hin möchten. Wir haben in der Unternehmensgruppe ein Autohaus, wir haben einen Abschleppdienst, wir haben eine große Baufirma.
Ist ja alles eins. Also alles in diesem einen Bereich.
Es ist tatsächlich so, dass wir teilen eigentlich, das sind 8 Firmen aktuell, eine 9. kommt jetzt noch, wenn ich richtig informiert bin, mit dazu im Bereich Immobilien und Verwaltung. Aber es ist so, dass wir also unsere Mobili unterteilen, einmal in den Mobilitätssektor, deswegen ja auch Mobili, und die Heise Handwerkswelt, das sind also alle anderen Firmen, die wir haben, die im Bereich Handwerk unterwegs sind. Und diese beiden Parts, die sind natürlich wunderbar miteinander zu kombinieren. Wir haben also die Immobilien, wir haben die Bauphase, wir haben das Verbringen von Menschen, wir haben Fahrzeuge, wir haben Ersatz, Unfälle, Abschleppen. Also wir sind eigentlich in beiden Sektoren richtig gut aufgestellt. Und das war ja immer ein Wunsch von dem verstorbenen Herrn Heise, der also irgendwann gerne ein großes Konstrukt bauen wollte, wo man aus eigenen Mitteln schöpfen kann. Und man sagt ja umgangssprachlich, das Geld ist nicht weg, das hat immer jemand anderes. Und bei uns ist es also mittlerweile nach vielen Jahrzehnten so aufgebaut, dass wir heute davon zehren dürfen in unserer Generation und können eben, wenn der Kunde mit dem Abschleppwagen von der Autobahn kommt, können wir den mit unserem Abschlepper einschleppen in unser Autohaus. Wir können ihn mit unserem Taxi abholen und zur Mietwagenstation bringen und wir können ihm sogar mit unserer Europcar-Station noch den Mietwagen verkaufen. Also im Endeffekt, des einen Freud, des anderen Leid, das ist natürlich immer, das hat nicht immer nur Vorteile, aber hier in der Sache ist es wirtschaftlich so, dass wir also an einem Ereignis 4-mal Geld verdienen dürfen und das natürlich jetzt nicht, um jemanden auszubremsen, sondern um einfach zu sagen, hey, hier hast du alles aus einer Hand und das ist ja so die Überschrift, dass wir da symbolisieren möchten, du hast heute echt einen scheiß Tag erwischt mit deiner Panne, aber du hast großes Glück,
dass
du musst heute nur mit einem sprechen und am Ende des Tages bist du wieder mobil und fährst deinen Weg nach Hause, in den Urlaub, zu deinem Termin einfach weiter. Und das ist ja auch was unsere Zeit prägt, dass wir Verbraucher, und auch ich bin ja Verbraucher und auch du, dass wir natürlich möglichst einen Ansprechpartner möchten, der uns hoffentlich alles gibt auf unserem reich gedeckten Tisch, was wir brauchen. Wir wollen ja nicht mit 10 Leuten gleichzeitig sprechen, Warteschleifen durchkämmen oder eben wir wollen auch nicht hören, was alles nicht funktioniert, sondern wir möchten zielorientiert durchs Leben. Und da ist eben unser Konstrukt, so wie ich finde, mega interessant. Und die Größe, die Schlagkraft hat mich davon überzeugt, also mich dort zu beteiligen. Und das langfristige Ziel ist derzeit als Assistent der Geschäftsleitung und Mitunternehmer so, dass also mein derzeitiger noch Chef, unser Geschäftsführer, in den nächsten 2 bis 5 Jahren in Rente geht. Und der Plan ist natürlich, seine Anteile zu übernehmen und den Geschäftsführerposten dann auch von ihm zu beerben und weiter fortzuführen. Das ist so das, was wir uns momentan insgesamt vorstellen. Ansonsten ist es so, dass ich derzeit mit meiner Frau noch eine GmbH gegründet habe, wo wir eine Ferienwohnungsvermietung machen. Das haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir das unabhängig von allen anderen Sachen aufbauen wollten, haben dort also auch ein bisschen, ja, ein gewisses Kapital hinterlegt, um für uns als Familie auch was zu machen. Und meine Frau hat immer den Wunsch gehabt, Mensch, du machst immer so viel und dem hast du irgendwas am Laufen und da ist ein Geschäft. Ich will auch mal was mit meinem Mann machen. Und ja, somit ist im Endeffekt die Ken GmbH entstanden und das Ken CHAN ist halt Christian und Anne. Und ja, damit versuchen wir uns beide einfach langfristig ein bisschen was Gutes zu tun, woran wir Spaß und Freude haben und dass später eventuell wir als auch unsere Kinder vielleicht auch noch ein Rückbleibsel haben, wovon sie dann später zehren können.
Das hast du gut zusammengefasst. Und das, was für mich jetzt da rauskommt, ist so, darüber haben wir auch schon vor diesem Interview gesprochen, ins Risiko gehen. Ja. Und damit möchte ich das Gespräch beschließen oder beenden. Ich danke dir.
Ja, gerne.
Sehr schön.
Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, seid vielleicht nachdenklich geworden oder probiert vielleicht sogar was aus. Was wir vorgeschlagen haben in den Gesprächen. In jedem Fall freue ich mich, dass ihr da wart und vielleicht könnt ihr das ja auch auf Social Media teilen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.